Wir können im Prinzip jedes Thema nehmen und ich würde sagen, an jedem Thema können Jugendliche sich aktiv einbringen.
Salon 5. Hallo Leute und herzlich willkommen bei Salon 5. Wir sind Anna und Amelie.
Hi.
Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke auch an unseren Gast heute, Herrn Dr. Billhartz vom Umweltbundesamt. Herr Dr. Billhartz, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier im Umweltbundesamt seit 2008 angestellt, betreue da den Uber CO2-Rechner und das Verbraucherportal mit vielen Tipps. Bin Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler von der Ausbildung her. Ehrenamtlich bin ich Sprecher des Vereins 3 fürs Klima, der sich bundesweit dafür einsetzt, klimaneutrales Leben voranzutreiben. Wir haben mit diesem Verein unter anderem 2021 auch die Klimawette initiiert. In diesem Zusammenhang bin ich mit dem Lastenrad 3,5 Monate quer durchs Deutschland auch geradelt, in 189 Städten Station gemacht, mit BürgermeisterInnen, Klimaschutzmanager und vielen Klimagruppen gesprochen. Selbst seit über 30 Jahren in dem Thema nachhaltiger Konsum, umweltfreundlicher Konsum zugange. Habe selbst keinen Autoführerschein, bin auch noch nie in meinem Leben geflogen, habe dafür aber auch 2 Kinder bzw. Jugendliche inzwischen 14 und 18 Jahre. Das vielleicht als kurzen Eindruck.
Dr. Billhartz, Sie als Experte, was halten Sie denn von der Idee, sich klimafreundliche Neujahrsvorsätze zu machen? Und haben Sie vielleicht selbst welche?
Ja, ich habe tatsächlich einen ganz, ganz großen Vorsatz. Und das ist mit unserem Verein 3 fürs Klima die seit 3 Jahren in der Antragsschleife hängende Kampagne Klimaneutral Leben endlich zum Starten zu bringen und damit dann auch möglichst viele Menschen in 5 Kommunen, wo wir sie durchführen wollen, zu motivieren, klimaneutral zu leben. Das ist sozusagen der Mega-Vorsatz. Einen kleinen Vorsatz privat gibt es auch noch. Ich wohne im Mehrfamilienhaus und wir sind da aktuell dabei, darüber nachzudenken, ob wir von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe umsteigen könnten. Die Gasheizung läuft noch, deswegen ist es nicht ganz so dringend. Und beim Mehrfamilienhaus ist es auch alles ein bisschen komplizierter. Und da wollen wir zumindest nächstes Jahr mal die Berechnungsgrundlagen schaffen. Aber sind Vorsätze gut? Ja, unbedingt. Ich denke, schadet nie, wenn man gute Vorsätze hat. Wenn man Vorsätze fürs Klima hat, umso besser. Und in meinen Augen ist Neujahr ja auch tatsächlich ein guter Zeitpunkt, mal innezuhalten, zu überlegen, okay, was war im letzten Jahr, was könnte im nächsten Jahr besser laufen. Aber ganz zentral ist letztendlich natürlich, dass diese Vorsätze nicht Vorsätze bleiben, sondern dass wir sie auch umsetzen, dass wir ins Handeln, ins Tun kommen. Und da wird es dann immer besonders spannend und ich denke, das ist ja auch das Thema des heutigen Beitrags, was sind gute Vorsätze, also sind sie zu groß, werden sie nicht umgesetzt, sind sie zu klein, brauchen wir uns ja auch nicht. Und die spannende Frage, sind große Vorsätze automatisch anstrengend? Und da würde ich gerade im Bereich Klimaschutz sagen, das sind 2 Aspekte, die wir abwägen müssen. Wirksame, große Klimaschutzvorsätze sind nicht automatisch anstrengend. Umgekehrt gibt es viele kleinere Maßnahmen, die dann aber ganz schön anstrengend über das Jahr werden können, wo wir dann häufig dran scheitern. Und meine These ist ganz banal, ich formuliere es mal pointiert, es ist einfacher, klimaneutral zu leben als plastikfrei.
Vor allem die großen CO2-Produzenten sind ja diese ganzen Industrien und auch eigentlich nur die Superreichen. Und da liegt ja eigentlich nur die Frage nahe, was man als Jugendliche ausrichten kann und auch, wie groß dann unser ökologischer Fußabdruck ist.
Ja, das ist immer die spannende Frage, wer ist für was verantwortlich? Ich denke, ganz wichtig, Klimaschutz ist Teamsport. Und wie im Fußball gibt es Leistungsträger und es gibt sozusagen die Auswechselspieler oder die Nebenrollen spielen, aber letztendlich kann nur die Mannschaft als Ganzes gewinnen. Und so ist es auch beim Klimaschutz. Industrie, Politik, Reiche müssen einen größeren Beitrag leisten als ärmere Bevölkerungsschichten, als Jugendliche. Aber jeder kann in seinem Umfeld Großes oder eben nur Kleines bewegen. Und da hilft der ökologische Fußabdruck ja ganz gut, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was möglich ist. In Deutschland hat der durchschnittliche Bürger, Bürgerin 11 Tonnen CO2-Fußabdruck. Und das ist so die Größenordnung als Maßstab, wo man sagen kann, okay, daran muss ich meine Maßnahmen messen, wie viel Tonnen kann ich durch mein Handeln bewegen. Was nützt da besonders? Und da würde ich an einem Punkt ja nicht widersprechen, aber doch sagen wollen, man sollte sich als Jugendlicher nicht kleiner machen, als man ist. Also 2019 haben viele Erwachsene gesagt, dass es die Kinder, die Jugendliche waren, die sie zum Nachdenken gebracht haben, zum anderen Handeln gebracht haben. Und das gilt heute nach wie vor. Es sind gerade oft Jugendliche, die in Familien die Steine ins Rollen bringen. Das heißt, wenn ich als Jugendlicher zwar nicht das Einkommen habe oder nicht die letztendliche Entscheidungshoheit über den Ort, wo wir wohnen, über das Auto, so kann ich doch mitreden. Und das wäre so auch ein bisschen mein Appell an Jugendliche, da offensiv Ideen in die Familie reinzubringen. Und da unterscheiden wir zum Beispiel mit unserem Verein 3 fürs Klima so 3 Basisstrategien, die letztendlich für Erwachsene wie für Jugendliche gelten. Wir können als Einzelne bei uns anfangen. Wir sprechen vom ökologischen Fußabdruck, den es zu reduzieren gilt. Wir können mit unseren Ersparnissen spenden, wir können Geld anlegen, wir können grünes Girokonto machen und wir können als drittes eben auch durch Kommunikation, durch das Gespräch mit anderen, andere Leute mitnehmen und damit sozusagen über unseren eigenen Fußabdruck hinaus etwas fürs Klima tun, andere mitreißen.
Also denken Sie, dass wir vor allem als Jugendliche informieren sollen?
Nein, also wenn ich jetzt einfach Familie anschaue, Themen, die da oft anfallen, Urlaub, Ernährung, Mobilität, das sind die Big Points beim nachhaltigen Konsum, beim klimafreundlichen Konsum. Da reden Jugendliche immer mit. Also man muss nicht in Urlaub fliegen als Jugendlicher, wenn die Eltern sagen, wir finden das eine tolle Idee. Da kann man sozusagen mal in die Opposition gehen und sagen, warum? Warum fliegen? Wir könnten doch auch andere Urlaubsziele anpeilen. In der Schule wird es inzwischen Mode, Schüleraustausche mit dem Flugzeug zu machen. Auch da können sich Schüler aktiv einbringen, sagen, nee, ich will nicht fliegen, ich mache da nicht mit. Thema Ernährung ist ja ganz häufig so, dass es gerade Jugendliche sind, die den Ernährungsstil der Familie auf den Prüfstand stellen. Also oft sind es eben junge Menschen, die anfangen, mal vegetarisch zu leben oder auch mal vegan und damit im Prinzip die elterliche Kochtradition auf den Prüfstand stellen und da neue Steine ins Rollen bringen. Also ich denke, wir können im Prinzip jedes Thema nehmen und ich würde sagen, an jedem Thema können Jugendliche sich aktiv einbringen. A, ohne Gespräch mit anderen, dann sind es eben ein bisschen weniger Möglichkeiten. Kleidungskauf vielleicht, Frage von Getränken, Coffee-to-go-Geschichten oder Heizverhalten. Also die meisten Jugendlichen haben ein eigenes Zimmer. Auch da kann ich entsprechend aktiv selber steuern. Aber darüber hinaus kann ich eben in der Familie, in der Schule, auch im öffentlichen Raum, im politischen Kontext aktiv mich in die Kommunikation einbringen.
Sie haben das Thema Ernährung jetzt ja schon mal angesprochen, denn gerade in der Tierhaltung wird ja ein großer Teil der Treibhausgase erzeugt. Sollten wir jetzt alle vegetarisch oder vegan leben? Oder wie viele tierische Produkte pro Woche sind denn okay?
Also die Erzeugung tierischer Lebensmittel ist tatsächlich mit extrem vielen Umweltbelastungen verbunden. Klimagase sind da nur ein Aspekt. Flächennutzung, Wasserverbrauch, Pestizide sind sozusagen andere große Baustellen. Idealerweise ist es tatsächlich so, also je pflanzenbetonter die Ernährung ist, umso besser. Das heißt, vegan ist eigentlich der Idealfall. Heißt natürlich immer, dass man auch entsprechend darauf achten muss, nicht einfach nur Fleisch oder tierische Produkte wegzulassen, sondern andere Eiweißträger, eine abwechslungsreiche Ernährung mit Hülsenfrüchte, mit Nüssen dann auch zu gestalten. Es gibt eine globale Studie, die nennt sich Planetary Health Diet, wo mal tatsächlich geschaut wurde, wenn alle Menschen das gleiche Ernährungsbudget zugeteilt wird, wie könnte dann der Ernährung ausschauen, wie viel Fleischkonsum wäre dann noch möglich. Und diese Studie kam auf einen Wert von rund 45 Gramm Fleisch pro Tag. Das heißt, man wäre bei etwa 300 Gramm Fleisch oder Wurst pro Woche als grobe Orientierung. Wenn man es mal noch konkret macht im Hinblick auf Ersparnis, zwei einfache Beispiele, 1 Liter Pflanzenmilch, Hafermilch gegenüber 1 Liter Kuhmilch erspart rund 1 Kilogramm CO2. Das heißt, wenn ich pro Woche 1 Liter Milch trinke, das durch Hafermilch ersetze, hätte ich im Jahr 50 Kilogramm CO2 gespart. Ähnliches Beispiel, Butter gegenüber Margarine. 1 Kilogramm Butter hat ungefähr 9 Kilogramm Treibhausgasäquivalente, Margarine etwa 3. Das heißt, mit einer Packung Butter 250 Gramm spare ich, auch wenn ich das durch Margarine ersetze, rund 1,5 Kilogramm CO2 bereits.
Sie haben ja gerade schon das Thema mit der Bank erwähnt und es ist ja auch momentan so, dass viele Jugendliche ihre ersten Bankaccounts bekommen. Und da kann man ja auch sich für eine nachhaltigere Bank entscheiden, aber bringt es überhaupt was und wie sieht es dann aus?
Wenn man zu einer ökologischen grünen Bank wechselt, hat es 2 Effekte. Das eine ist sozusagen, Geld, das man dort investiert, fließt dann in ökologischere Projekte, in soziale Projekte. Wenn man als Jugendlicher zu einer ökologischen Bank wechselt, hat man in der Regel nicht die großen Summen zum Ansparen. Insofern fällt dieser Effekt in dem Fall eher weg. Dafür gibt es aber einen 2. Effekt und das ist das Signal, das man damit setzt. Die Bankkarte ist in meinen Augen vor allem eine Visitenkarte für die eigenen Werte. Also jedes Mal, wenn man einkaufen geht, bargeldlos einkaufen geht, zückt man die Bankkarte. Und wenn da eine klassische Bank draufsteht, signalisiert man ja den VerkäuferInnen, ja, ist mir nicht so wichtig, wo mein Geld liegt. Wenn ich eine ökologische grüne Bank habe, wo mein Girokonto ist, mache ich damit auch ein Statement. Mir ist wichtig, was mit meinem Geld passiert. Ich will nicht nur einfach, dass das irgendwo sicher verwahrt ist, dass es irgendwie möglichst viel Zinsen gibt, sondern mir ist auch wichtig, dass die Werte, für die ich mich politisch, privat einsetze, dass die auch dort Anwendung finden, wo mein Geld verwaltet wird. Und insofern denke ich, ist das wirklich in meinen Augen ganz wichtiger und sehr einfacher Schritt für Jugendliche, zumal bei ökologisch orientierten Banken wie GLS Bank, Ethik Bank, Triodos Bank, das Girokonto für Jugendliche in der Regel auch kostenfrei ist.
Sie schreiben ja auch Artikel und in einem von ihnen erwähnten Sie den persönlichen Handabdruck. Was genau meinen Sie damit?
Der Handabdruck ist im Prinzip eine Art Gegenkonzept zum Fußabdruck. Mit dem Fußabdruck schaue ich, welche Umweltbelastungen gehen mit meinem Konsumverhalten einher? Also wie viel CO2 wird durch meine Autofahrt, durch meine Flugreisen, durch meine Wohnung, durch meine Ernährung in die Umwelt entlassen? Bilanziert es zusammen, idealerweise von einem Jahr. Und dann weiß ich, okay, ich habe einen Fußabdruck von 5 Tonnen Treibhausgase. Der Fußabdruck schaut aber nur auf das, was ich sozusagen mit meinem Konsum erreichen kann. Ich bin aber mehr. Ich kann CO2 nicht nur bei mir einsparen, ich kann CO2 auch bei anderen einsparen. Und das ist genau das, was der Handabdruck meint. Er umfasst das gesellschaftliche Engagement, wo ich andere mitnehme, wirklich an der Hand nehme, zum Klimaschutz mehr zu tun, sich politisch zu engagieren, sich am Betrieb, in der Schule, im Familienkontext eben mit einzusetzen. Ein konkretes Beispiel, wenn ich kürzer dusche beispielsweise, dann spare ich ein bisschen CO2 ein, ich spare warmes Wasser ein und mein persönlicher Fußabdruck wird kleiner. Wenn ich in die Dusche eine Sparbrause montiere, in einer Wohnung, wo 4 Personen wohnen, dann habe ich sofort auch ein Element des Handabdrucks drin, weil jetzt nicht nur ich CO2 und warmes Wasser einspare, sondern auch alle anderen Wohnungsmitglieder, Haushaltsmitglieder. Und das ist die Idee des Handabdrucks, zu sagen, Mensch, ich bin viel mehr als mein eigener Fußabdruck. Ich kann nicht nur bei mir, sondern ich kann tonnenweise im Prinzip auch bei anderen einsparen. Und im Extremfall, im Falle der Kompensation, ist das ja genau so ein Fall, dass man sagt, irgendwo bleibe ich stehen beim Fußabdruck. Eine Restemission habe ich in Deutschland immer noch. Aber jetzt eben nicht aufzuhören, sondern zu sagen, Mensch, ich kann ja auch andere unterstützen, Klimaschutzprojekte zu realisieren. Den gebe ich ein bisschen Geld, ich schließe Finanzierungslücken und kann dadurch tonnenweise CO2-Einsparungen an anderer Stelle anstoßen.
Sie meinten ja gerade, dass wir auch dafür sorgen können, dass andere klimafreundlicher leben. Aber es gibt ja viele Leute, die beim Begriff Klima sich erstmal denken, ach ja, kenne ich ja alles schon, habe ich alles schon gehört, ist mir egal. Aber wie können wir denn dafür sorgen, dass sie umdenken? Also wie können wir am besten mit ihnen reden?
Also Stichwort reden ist, denke ich, ganz gut, aber gleichzeitig auch immer zu wissen, wann es besser ist, aufzuhören zu reden. Ich denke, an erster Stelle sollte das eigene Vorbild stehen, das sichtbare Vorbild. Menschen, die Carsharing machen, die haben allein dadurch, dass ein gemeinschaftlich genutztes Auto im öffentlichen Raum steht, eine extreme Vorbildwirkung. Andere Menschen sehen, ups, was ist denn das für ein Auto? Kenne ich gar nicht. Was? Die kommt ohne eigenes Auto aus. Menschen, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, da muss ich gar nicht viel reden. Andere sehen es. Oh, spannend. Muss ich mich auch mal drum kümmern. Balkonkraftwerk vielleicht am eigenen Balkon. Das sind ja schöne, sichtbare Dinge, wo die Kommunikation quasi von alleine geht. Und wenn man das Ganze dann auch noch mit Spaß, mit Vergnügen verknüpfen kann, dann hat man, denke ich, in der Kommunikation gewonnen. Also Menschen, die darunter leiden, dass sie ökologisch leben, die ständig jammern, ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht wegreisen, die haben natürlich auch kein Überzeugungspotenzial, genauso wenig wie Menschen, die aus jeder Kleinigkeit ein Weltthema stilisieren. Also wenn jede Plastikfolie zum Drama für die Umwelt wird, passiert es auch relativ schnell, dass man aus der normalen Kommunikation ausgestoßen wird beziehungsweise nicht mehr für ernst genommen werden muss. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Balanceakt in der alltäglichen Kommunikation, wo jeder selber ausloten muss, was möglich ist und wo man vielleicht auch eher wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich will mir nicht mit jedem es verscherzen, ich muss auch noch mit Leuten normal reden können.
Also Sie meinen damit, dass man halt einfach nicht zu kleinkariert sein soll, wenn der andere jetzt eine Plastikfolie benutzt, halt einfach mal machen lassen.
Genau, also ich denke, die Kunst ist, Konsum ist ja immer freiwillig erstmal. Und zu sagen, wenn ich sehe, jemand benutzt einen Coffee-to-go-Becher, vielleicht kennt er noch gar nicht, dass man auch Mehrwegbecher benutzen kann, dann kann ich ihm den Vorschlag einfach mal machen. Wenn er beim zweiten Mal sagt, nee, interessiert mich nicht, gut, dann ist das seine Entscheidung, dann kann man das Thema auch lassen. Gleichzeitig kann man sozusagen selber durch das gute Beispiel eben diesen dezenten Störfaktor einfach immer aufrechterhalten. Ich habe da ein eigenes Beispiel aus Studentenzeiten noch. Ich habe damals im Ökoladen eingekauft, braune Milchflaschen. Ich habe da gar nicht besonders viel dazu gesagt, aber die anderen MitbewohnerInnen haben sich dadurch gestört gefühlt, weil plötzlich eine andere faktische Realität in dieser WG zu Hause war, die sie nicht hatten. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Stein des Anstoßes, wo wir immer wieder dezent wirklich provozieren können und dazu beitragen, dass andere Menschen ihr Verhalten reflektieren.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Dinge gesprochen, die man sich vornehmen sollte. Gibt es vielleicht auch Dinge, die man sich überhaupt nicht vornehmen sollte, weil sie vielleicht einfach nichts bringen?
Also wenn sie überhaupt nichts bringen, dann sollte man sie sich natürlich nicht vornehmen. Zum Beispiel sollte man sich nicht vornehmen, mit Holz zu heizen statt mit Gas, weil die Idee, dass Holz klimaneutral wäre, die müssen wir leider verabschieden. Wenn die Dinge nur wenig bringen, also beispielsweise, dass man sagt, okay, im nächsten Jahr möchte ich keinen einzigen Coffee-to-go-Becher einkaufen oder nur noch Pfandflaschen einkaufen, dann ist wieder das, was ich eingangs gesagt habe, die spannende Frage des Aufwands und die Frage, was ich selbst damit erreichen möchte. Wenn ich sage, ich möchte mich einfach dieser Challenge mal stellen, weil es mich reizt, ich gehe das sportlich an, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, so eine Challenge zu machen. Zu sagen, okay, ich kaufe keine einzige Gurke mehr mit Plastikfolie im nächsten Jahr. Ich möchte kein einziges neues T-Shirt kaufen, ich kaufe nur Secondhand. Dann einfach machen. Wenn allerdings der Punkt ist, dass man sagt, ich möchte wirklich jetzt mal das Maximum an Klimaschutz rausholen, dann muss man sich auch tatsächlich in die CO2-Bilanzierung reinbegeben, muss gucken, was sind die Big Points. Und dann geht es halt darum, tatsächlich die Themen Mobilität mal anzuschauen. Wie schaut es mit Flugreisen an? Wie schaut es mit Autofahrten, ob als Beifahrer oder als eigener Fahrer aus? Wie schaut es bei der Ernährung aus? Dann muss man das Thema tierische Produkte einfach mal offensiv angehen.
Wir meinten ja vorhin schon, dass eigentlich wir relativ wenig tun können und eigentlich ja die großen Konzerne das richtig rausreißen können. Aber das machen sie ja meistens nicht. Also was erwarten Sie im kommenden Jahr davon, dass die Politik da beschließt?
Also es ist schon sehr viel beschlossen worden, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es reicht eben nicht. Die Zeit rennt uns davon. Und wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz, in dem für jedes Jahr bis 2030 einzelne Ziele für einzelne Sektoren, Landwirtschaft, Verkehr, Industrie definiert sind. Und was ich da vor allem erwarte, ist, dass die Politik offensiv darauf achtet, dass wir diese Ziele mindestens erreichen, am besten noch übertreffen. Und gerade im Verkehrsbereich schaut es momentan bisher nicht danach aus. Das heißt, da muss definitiv deutlich nachgebessert werden. Ansonsten hoffe ich einfach, dass tatsächlich wir in der Gesellschaft aufhören, immer auf die anderen zu warten, sondern Politik sich mehr traut, Unternehmen sich mehr trauen, aber auch die Einzelnen sich mehr trauen, zu sagen, Mensch, Carsharing ist eine tolle Möglichkeit der Mobilität. Warum muss jeder ein eigenes Auto haben? Thema Wärmedämmung endlich anzugehen, wenn man Eigenheimbesitzer ist. Thema Bankkonto, Girokonto, wenn es noch nicht grün ist, höchste Eisenbahn, einfach mal zu wechseln oder auch eben mal anzufangen mit veganen Fleischersatzprodukten, einfach zu experimentieren, um den nächsten Schritt zu gehen. Am besten gleich auch den vollständigen Schritt hin zum klimaneutralen Leben im Sinne des Dreiklangs, wie wir ihn bei Drei fürs Klima auch propagieren, Fußabdruck reduzieren, machen, was bei sich geht, aber eben nicht verbissen, sondern immer ein bisschen mit experimentellem Anspruch den Rest kompensieren, das heißt heute schon klimaneutral leben durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten und dann aber immer wieder in Erinnerung rufen, Klimaschutz ist Teamwork, ist Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt, es reicht nicht, dass ich besonders toll da bin, sondern wir müssen als Gesellschaft, als Gemeinschaft zur klimaneutralen Gesellschaft kommen. Das heißt, aktiv ins Gespräch gehen, andere mitnehmen, sich in der Familie, in der Schule, im politischen Raum öffentlich dafür einsetzen.
Ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Danke, Dr. Billhartz, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Danke auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke, wir haben gelernt, dass auch wir als Jugendliche etwas ausrichten können. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.